Hallo zusammen. Wir probieren uns an einem neuen Format, das wir Kursinput nennen. Wir freuen uns immer über euer Feedback, das wir aber in der Regel erst nach einer Folge bekommen. Was wir die ganze Zeit aber schon gemerkt haben, ist, dass in dieser Community unglaublich viel Fachwissen schlummert. Wir haben uns also die Frage gestellt, wie wir zum einen Wissen von euch einholen und sammeln können, um es dann anschließend zurück in die Community zu geben. Andererseits und gleichzeitig sollen diese Folgen aber auch nicht groß ausufern und Riesendiskussionen abbilden, sondern kurz und knapp zu einem Thema berichten. Deshalb Kurzinput. Wir probieren jetzt das mal aus. Eine Person von uns bereitet die Folge vor, in diesem Fall ich, und hält sie und die andere kann danach das Ding kommentieren und auseinandernehmen, in dem Fall Sven, ganz ohne unterbrochen zu werden. Lasst uns das mal ausprobieren, vielleicht ist das es, vielleicht auch nicht. Hier also der erste Start unserer neuen Kurz-Input-Folgen. Heutiges Thema unseres Kurz-Inputs ist das Vorgehen beim Wohnungsbrand. Oder in der Brandbekämpfung, in Häusern, in Wohngebäuden. Sucht es euch aus, wie auch immer das bei euch heißt. In unserer Folge Standard-Einsatzregeln vom 6.04.2021, schon eine Weile her, haben wir euch erklärt, was überhaupt Standard-Einsatzregeln sind. Wir bekommen immer wieder die Frage, wo findet man die? Kann ich mir die mal angucken? Was ist das? Aber im Unterschied zur Feuerwehrdienstvorschrift sind diese nicht genormt. Nicht bundesweit genormt. Ganz im Gegenteil, fast alle Feuerwehren haben ihre eigenen, manche Feuerwehren haben gar keine Standardeinsatzregeln. Also habe ich euch am 18. April auf Insta, ich weiß, sehr repräsentativ, auf Instagram gefragt, wie geht ihr beim Wohnungsbrand vor? Habt ihr Standardeinsatzregeln? Wollt ihr mir diese vielleicht mit mir teilen? Schickt ihr mir die mal rüber? Und ihr wolltet das tun und ich möchte mich an dieser Stelle unglaublich für das sehr, sehr viele Feedback und Zusendungen bedanken. Mega geil. Ich habe dadurch wirklich einen schönen Überblick über große und kleine Feuerwehren, über die verschiedenen Standardeinsatzregeln bekommen. Bewusst und teilweise auch auf Wunsch sage ich hier keine Feuerwehren. Danke aber stellvertretend ein paar von euch, zum Beispiel Manuel, Jan-Ole, Michael, Henry, Alex, Jan, Matti, Benny, Florian, Sebastian, Richard, Tom, Janis und noch einige mehr. Ich versuche, statt einzelne Beispiele mir rauszuziehen, eher ein Gesamtbild zu zeichnen. Und da diese Folgen nicht lang werden sollen, wird es jetzt einfach ein kurzer, knackiger, kleiner Vortrag über Standardeinsatzregeln oder wie sie auch immer heißen, Vorgehen bei Wohnungsbränden. Die meisten SER zu dem Thema scheinen zwischen Innen und Außen zu unterscheiden. Es nimmt beispielsweise in der Regel das erste Löschfahrzeug oder Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug oder Hilfeleistungslöschfahrzeug, wie auch immer sie in den Ländern heißen. Die Menschenrettung und Brandbekämpfung vor und die nächsten füllen entweder noch auf oder übernehmen alle Tätigkeiten draußen. Also Löschwasserversorgung, Lüfter in Stellung bringen, Sicherheitstrupp übernehmen, um nur ein paar zu nennen. Ja. Das Vorgehen der Drehleiter ist bei fast allen gleich, ja, also Menschenrettung und Anleiterbereitschaft. Letzteres hat etwas gedauert, bis sich das auch durchgesetzt hat. Was ist das überhaupt? Anleiterbereitschaft heißt, dass die Drehleiter permanent auf Abruf für eine mögliche Menschenrettung oder eine Rückzugsmöglichkeit für einen im Einsatz befindlichen Trupp ist. Die Leiter ist fertig bereit, das heißt, sie ist abgestürzt und ein Trupp wartet förmlich nur auf seinen Einsatz. Das nennen wir Anleiterbereitschaft. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Konzepte, manche wirklich fahren nur die Stützen auf, machen alles fertig, sind an der Stelle, wo sie zum Einsatz kommen könnten. Andere warten wirklich quasi angeschlossen mit atemgeschlossenem Armschutzgerät im Korb. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber das ist im Groben das, was wir mit Anleiterbereitschaft meinen. Wichtig wie immer, der Drehleiter gehört die Hausnummer. Was meinen wir damit? Die Drehleiter muss, damit sie gut eingesetzt werden kann, den richtigen Platz haben und das ist in der Regel genau vor dem Objekt, was die Einsatzstelle ist. Ja. Wenn das irgendwie ganz hinten steht, zwei Hausnummern weiter, können wir die Drehleiter nicht benutzen, dann hat sie keinen taktischen Wert. Aber das ist genau das, was oft öfter mal schief geht, insbesondere bei Rendezvous-Systemen. Das heißt, wo Fahrzeuge nicht im Zugverband von einer Wache rausrücken, sondern eher so im Sternverkehr von verschiedenen Wachen und damit eben aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Hier ist super wichtig, dass es da zu einer guten Absprache kommt. Insbesondere in größeren Städten nehmen andere Nutzungseinheiten in dem Gebäude einen größeren Stellenwert ein. Also hier gibt es zum Beispiel mehr Mehrfamilienhäuser, vielleicht sogar Altbau, in dem sich Rauch zum einen unglaublich schnell verteilt, aber zum anderen sehr viel mehr Menschen durch den Rauch bedroht sind. Ne? Man kann sich vorstellen, wenn in einem Einfamilienhaus sich der Rauch ausbreitet, wo im Schnitt irgendwie es zwischen 2 und 5 Leuten sind, ist in einem Mehrfamilienhaus sehr viel mehr Leute da. Insofern nimmt diese Rauchausbreitung, ganz egal wo der Brand ist, sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Wichtigkeit nimmt es ein. Insofern ist die Rauchausbreitung zu kontrollieren fast genauso wichtig, wie den Brand schnell unter Kontrolle zu bekommen. Hier steht vor allem der Treppenraum im Fokus. Danach, also da, worüber die Treppenraum, wo die Leute, über den die Leute fliehen und wenn sie da das erste Mal mit Rauch in Kontakt kommen, ne, dann kollabieren sie dort. Aber natürlich auch die angrenzenden Wohnungen, daneben, da drüber, also über der Brandwohnung und ganz oben im Haus, weil Rauch geht nach oben. So gibt es hier oft die Herangehensweise, dass der erste Abschnitt, Einsatzabschnitt Brandbekämpfung und Menschenrettung macht und der zweite Abschnitt eben genau diese Kontrolle durchführt. Zu gucken, ist da jemand im Treppenraum ganz oben, was ist mit den anderen Wohnungen, haben wir Leute draußen stehen, die wissen, da ist niemand, haben einen Schlüssel dazu, müssen wir gucken, ist da noch jemand drin. Streitpunkt in dem Zusammenhang scheint die Ventilation bzw. Belüftung einzunehmen und das kann ich tatsächlich ganz gut nachvollziehen, denn bisher wurde der Lüfter oft vor allem für das Beseitigen des Rauchs nach der Brandbekämpfung eingesetzt. Hier bietet sich natürlich die Verantwortlichkeit in dem Abschnitt, der die Kontrolle durchführt. Der guckt sich das ganze Haus an, guckt, wo ist der Rauch hingezogen und kann dann auch schnell irgendwie gezielt Strömungskanäle, Fenster aufmachen und gucken, wo man wie lüftet. Aber mit Aufkommen der taktischen Ventilation, unter anderem der Rettungsbelüftung, nimmt der Lüfter auch einen taktischen Wert in der Brandbekämpfung ein. Und ihr seht, es gibt gute Argumente für beides. Da verweise ich einfach nochmal auf unsere Folge taktische Ventilation. So, jetzt zeigt sich aber auch, dass diese Standardseinsatzregeln zur Brandbekämpfung und Wohnungsbrände sich in Art und Umfang im Gegensatz zu vielen anderen eher wenig unterscheiden. Und das liegt vermutlich daran, dass es sich um den klassischen kritischen Wohnungsbrand handelt, der oft auch zur Bedarfsplanung herangezogen wird. Hier gibt es zum Beispiel eine AGBF-Empfehlung, auch über die haben wir schon ein paar Mal geredet, nach der 10 Funktionen nach 8 Minuten und alle 16 Funktionen nach 13 Minuten vor Ort sein sollen. Insofern sind viele Konzepte sowieso genau danach ausgelegt und deshalb recht eingespielt und deswegen gibt es viele Konzepte auch genau dazu. Es wundert also nicht, dass es von dieser SER ganz viele gibt. Ja? Und das ist zum Beispiel recht bekannt auch der Dresdner Löschzug mit seinen 16 Funktionen. Und dazu gibt es auch ganz viel, was man im Internet dazu gucken kann, nachlesen kann. Zu guter Letzt möchte ich noch auf Probleme hinweisen, die von euch thematisiert wurden. Und das ist sehr spannend. Zum einen haben mehrere Leute gesagt, dass oft nur Funktionen im Löschzug definiert sind und nicht die FF mitgedacht ist, die Freiwillige Feuerwehr. Also gerade wenn es hauptamtliche Strukturen gibt, die dann irgendwie im Verbund irgendwie ausrücken und FF-Kräfte später nachkommen, dass die nicht mitgedacht sind. Und dann fehlen ganz schnell klare Aufteilungen und Führungsstrukturen. Das passt so ein bisschen zu diesem Rendezvous-Sternsystem, von dem ich gesprochen habe. Und oft sind auch einzelne oder sogar örtlich zuständige Fahrzeuge definiert, anstatt einfach zu sagen, das erste Fahrzeug übernimmt das zweite übernimmt das. Und damit jedem klar ist, zum einen, was zu tun ist, aber wer das auch übernimmt. Und hier bietet sich tatsächlich genau das an, dass man sagt, das erst eintreffende Fahrzeug übernimmt das, ganz egal, woher es kommt oder ob sie da jetzt eigentlich zuständig sind oder nicht. Kann ja immer sein, dass jemand gerade irgendwo unterwegs ist oder eben nicht im Verband irgendwo ankommt. Das ist tatsächlich bei vielen SERs, dass das so definiert ist. Auch in vielen SERs ist bis auf den einzelnen Trupp alles definiert. Ja, also es ist wirklich, da steht der oder die nimmt das und das mit. Und was aber fast alle SERs gemeinsam haben, ist, dass Führungsfunktionen, Aufgaben von Führungskräften ganz wenig definiert sind. Und dazu habe ich vielleicht auch gleich noch einen kleinen Tipp, den ich mitgeben will, weil das ist ja tatsächlich auch ein Ding. Auch da kann man natürlich sagen, wieso, gibt doch eine Feuerwehrdienstvorschrift, die macht ganz klar, was ein Führungskreislauf ist. Ja, vielleicht wird das was sein, was Sven gleich zerreißt. Dann noch eine Sache, der Begriff Standardeinsatzregeln ist nicht bei allen Feuerwehren eingeführt und wird teilweise unterschiedlich genannt. Ja. Oder es gibt sie halt gar nicht, darüber haben wir auch schon geredet. Nicht alle Feuerwehren sind so krasse Konzeptfeuerwehren, sondern sagen, Moment, der Grundstein ist ja zum Beispiel mit der FEDV geregelt und der Rest wird dann vor Ort geregelt. Auch das ist ein Konzept, was nicht falsch ist. So gibt es zum Beispiel eine große Feuerwehr, die das auch nicht SER nennt, sondern Einsatztaktikstandard. Bildet da drin statt einer Aufgabenverteilung eher so eine Checkliste ab. Und diese ganzen Punkte, die wir jetzt besprochen haben, und damit möchte ich dann quasi jetzt auch schon abschließen, soll ja eine kurze Folge werden, habe ich zum Schluss irgendwie drei Tipps, die ich zu dem Thema mit raushauen möchte, die ich auch gerade aus dem, was ihr aus der Community irgendwie zurückgemeldet habt, gezogen habe. Also, das ist erstens, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört euch nochmal die Folge Standard-Einsatzregeln an. Da erklären wir auch, warum es ein zu viel, aber auch ein zu wenig an Planung gibt. Das ist genau der Fall. Denn, und das ist der zweite Tipp, ein weiser Mann hat mir mal gesagt, dass ein SOP, Standard Operations Procedures oder SERs, wie wir sie oft nennen, eigentlich auf einen Bierdeckel zu passen haben. Da sie sonst nicht verwendet werden, zu komplex sind, zu schwierig anzuwenden oder zu detailliert geplant, als dass man sie auf dem Echtfall anwenden kann, weil der dann geringfügig anders ist. Zu dem Thema haben wir schon mal All Hazard Planning schon mal was gesagt in einer anderen Folge. Aber da wir hier auch nicht bei den Steuerreformplänen der FDP sind, schlage ich einfach mal nicht den Bierdeckel vor, sondern seht zu, dass ihr alles auf einer Seite unterbringen könnt. Dann ist das eine gute Menge für eine Standardeinsatzregel. Drittens, Konzepte, egal wie ihr sie nennt, sollten drei Dinge haben. Erstens, ein Strukturvorschlag mit einer groben Aufgabenverteilung. Zweitens, eine Phaseneinteilung, die den Einsatz in mindestens drei Phasen teilt. Und zu guter Letzt, eine Checkliste, die bekannte Fehler oder Punkte, die oft vergessen werden, aufgreift. Zu letzterem Thema müssen wir vermutlich dann noch einmal über Crew Resource Management reden in irgendeiner Folge. Ihr merkt, dieser Podcast ist ein Never-Ending Podcast. Und das mag ich auch sehr gerne an dem Podcast, genauso wie mein Podcast-Kollegen, dem ich jetzt das imaginäre Mikro rüberschmeiße und mich freue, wie er meine Zusammenfassung aus vielen eurer Themen in der Luft zerfetzt oder stützt. Grüße gehen raus von mir, Lacko Notch.
Hallo auch von mir und damit fange ich das imaginäre Mikrofon. Ja, was ich könnte stundenlang zu diesem Thema noch mit euch sprechen und euch einen erzählen, vor allen Dingen, weil Carst mir jetzt ja nicht dazwischen redet oder bricht. Aber ich möchte es kurz fassen. Erst einmal teile ich sehr, sehr viele Gedanken von euch. Ich finde es super. Als allererstes aber grundsätzlich so Standardeinsatzregeln. Für mich sind sie grundsätzlich, das heißt Standard, das heißt immer. Nicht, wenn es wirklich brennt und auch nicht, dieser Einsatz zählt nicht. Wer sich Regeln gibt, sollte sie einsetzen und auch bitte umsetzen. Man kann aber gegebenenfalls darüber nachdenken, zu definieren, ab wann sie gilt, ab wann nicht. Kleines Beispiel, vielleicht nochmal zur Umsetzung. Es gibt nur persönliche Schutzausrüstung, erweiterte persönliche Schutzausrüstung. Es gibt keine unvollständige persönliche Schutzausrüstung. Also ich setze die Maske auf, aber mache keine Flammschutzhaube oder sowas. Gibt's nicht. Also bitte umsetzen und dran halten. Ja, zur Aufteilung ein, zwei Inputs von mir. Innen, außen kann ich nachvollziehen, finde ich schwierig. Denn es gibt ja Situationen, wo außen nicht unbedingt Sinn ergibt, wenn man innen ist, etc., muss man klar definieren, kann aber funktionieren. Anstatt erstes Fahrzeug, zweites Fahrzeug, würde ich vielleicht erste Einheit, zweite Einheit nutzen. da es dann deutlich skalierbarer ist. Also denkt einfach mal dran, wir denken in Zügen. Erster Zug, zweiter Zug, erste Einheit, zweite Einheit. Damit kann man es skalieren, das geht. Menschenrettung, Brandbekämpfung, will ich nur noch mal den Hinweis geben, ob das im Kontext von Brandbekämpfung zur Menschenrettung Sinn ergibt, muss man ein bisschen gucken, finde ich an der Stelle etwas zu kurz gedacht. Vorgehen mit der Drehleiter, super Pluspunkt von mir, finde ich toll. Anleitebereitschaft berücksichtigen, elementares Ding für Drehleitern. Und an der Stelle habe ich einen neuen Feuerwehrspruch gefällt, der absolut zu meinen neuen Lieblingsfeuerwehrsprüchen zählt. Und zwar, der Drehleiter gehört die Hausnummer. Sehr schön, kleiner Hinweis, nicht unbedingt die Drehleiter immer vor der Haustür abstellen. Als Merksatz super, aber bitte noch ein bisschen nachdenken, dass wir wirklich eine große Bandbreite des Gebäudes abdecken können. So aus VB-Sicht vielleicht nochmal so ein bisschen. Ja, andere Nutzungseinheiten im Gebäude, für mich Prio 2, ganz klar. Also vielleicht zur Alternative von vorhin genannter Aufteilung außen. Betroffene Nutzungseinheit, quasi Schadensstelle, wenn man so möchte. Und die anderen Nutzungseinheiten, die drumherum sind, Schadensumfeld oder nur Umfeld, wie ihr mögt. Für mich besteht eine Aufteilung immer aus dem Fokus auf den ersten Abschnitt. Der erste Abschnitt ist der prägnante, um den es geht. Und den sollten wir skalieren und aufbauen und nicht alles unendlich in die Breite tragen. 2-5er-Regel wäre hier noch so eine Sache. Könnte man nochmal drüber diskutieren, wie zeitgemäß die ist und unter welchen Umständen. Streitpunkt Ventilation, Belüftung. Druckbelüftung ist nicht nur zur Beseitigung des Brandrauches da. Denkt einfach noch ein bisschen an die Schutzfunktion und gebt dem wirklich den Raum, den es braucht. Und vor allen Dingen verschiebt den von Anfang an. Also der kommt nicht erst mit der Zeit zur Entfernung des Brandrauchs, sondern es ist quasi schon mit eine Möglichkeit im Angriff, also in den ersten Einheiten. Aber Sinn und Zweck skaliert mit der Zeit. Aber so ein Punkt, die zeitliche Abhängigkeit da reinzubringen. Stichwort Funktion. Funktionen, ja, sind in erster Linie Teil der Brandschutzbedarfsplanung. Wir setzen sie ja dann auch in der Personalplanung um. Vielleicht an der Stelle, baut euch unabhängig von Funktionen auf. Dann ist es wieder skalierbar. Hatte ich vorhin schon gesagt, passt eigentlich ganz gut. Und werdet nicht zu kleinteilig. Also wenn der Wassertrupp das macht und der Wassertrupp das, ist nicht skalierbar, weil Wassertrupp gibt es ja in der Staffel oder Gruppe nur einmal. Wenn ihr das anders aufbaut in Einheiten, dann könnt ihr vielleicht auch ein Fahrzeug bis hin zum Zug nehmen und so weiter. Pro ist, funktioniert dann immer, also wenn wir das so aufbauen, also nicht an Funktionen, sondern an Einheiten. Contra, ja, es hilft gegebenenfalls nicht bei wenig routinierten Einsätzen. Also der Wohnungsbrand, da wäre jetzt natürlich sofort die Frage, ist der Wohnungsbrand ein routinierter Einsatz oder nicht? Wann anders? Aber Contra wäre natürlich, dass wenn ich mich auf einen Einsatz vorbereite, der jetzt nicht häufig auftritt, dann kann ich es nicht 1:1 nachlesen, wenn ich explizit nicht genannt werde. Und bitte denkt den Rettungsdienst mit. Denkt nicht immer im BTK, der Rettungsdienst gehört ganz klar dazu. Und definiert Schnittstellen. Das ist der große Vorteil, wenn wir uns Standards geben. Das sollte laufen. Schnittstelle, Rettungsdienst, Feuerwehr, beziehungsweise Brandschutz, technische Hilfeleistung, Rettungsdienst, das wäre ein gutes Ding. Ja, ich resümiere mein Problem mit Standards ist oft, dass sie zu kleinteilig werden oder Dinge regeln, die schon geregelt sind. Feuerwehrdienstvorschriften sind unsere Standards, die gelten. Standardeinsatzregeln sollten darauf aufbauen und nicht irgendwie Dinge da drin ersetzen. Die aufbauenden Steine werden quasi auf den Grundsatz oder auf das Fundament der Feuerwehrdienstvorschrift gesetzt. Folgende Tipps noch von mir on top, die quasi aber auch ganz klar unterstreichen, was Carsten gesagt hat. Checklisten sind super. Denkt mal an die Luftfahrt. Da kommen Checklisten in den routiniertesten Situationen trotzdem vor. Landung, Start, Flight Level erreicht und so weiter, ist cool. Macht sie nicht zu lang. One-Pager, eine Seite, finde ich immer super. Und bitte bringt sie von Anfang an in die Feuerwehr rein, also in die Karriere. Das heißt, bringt sie, wenn ihr sie habt, schon in die Grundausbildung. Sie müssen sich komplett mit der Laufbahn eines Feuerwehrangehörigen entwickeln. Das fände ich super. Und dann funktionieren sie auch. Und sie müssen quasi einer intrinsischen Motivation von Anfang an folgen. Soweit von mir. Vielen, vielen Dank auch von mir für all diese Inputs. Ich bin gespannt, wie euch diese Kurzfolgen einhalten. Und in dem Sinne, letzter Teil nochmal. Vielen, vielen Dank auch von mir für all euren Inputs. Ich bin gespannt, wie euch diese Kurzfolgen gefallen. Und ja, passt auf euch und andere auf. Bis bald.